NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cédric Cavator liest die 12. von 14 Folgen aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Mit Magda hält Hans Kesselbach losen Kontakt. An Goebbels Seite wurde sie von der tschechischen Schauspielerin Lida Baarová ausgestochen. Und auch Magda hat andere Liebhaber. Anfang Juli 1942 landen die Alliierten auf Sizilien und Mussolini wird gestürzt. Im Generalkonsulat in Mailand bekommt Hans einen neuen Chef, den SS-Hauptsturmführer Palmer. Seine häufigen Reisen in die Schweiz gibt er nicht auf. Er besucht auch seinen ehemaligen Schulkameraden Karl, den Sozialisten, der sich nach Luzern retten konnte und dort mit Frau und Kindern lebt. Karl spricht Hans auf seine lavierende Haltung zum Naziregime gegenüber an und wird auch sehr deutlich in Bezug auf die Behandlung der Juden. Dabei kommen auch die Quants wieder ins Spiel.
Mit dem Bau der Baracken von Hannover-Stöcken war in diesem Sommer begonnen worden. Karl erzählte mir am nächsten Morgen davon, als er mich in der Pension abholte, in der er ein Zimmer für mich gefunden hatte. Die Häftlinge zimmern die Holzwände, ziehen den Stacheldraht drumherum und jemand prüft die elektrische Ladung des Zauns, sagte er. Die SS hat sie geschickt, damit die Reihen in Quants Betrieb nicht leer bleiben. Es gibt eben zu wenige Arbeiter. Die meisten sind an der Front oder irgendwo gefallen, bei Smolensk oder Stalingrad. Und die Häftlinge? Fragte ich. Sind gar nicht erst bis zur Front gekommen, weil sie zu jüdisch oder zu kommunistisch sind. Einige haben auch andere Männer geliebt. Jetzt stellen sie für Quant Akkumulatoren her. Die Zwangsarbeit erzieht alle, die falsche Gedanken im Kopf oder falsches Blut in den Adern haben, sagte Karl bitter. Ich nickte und betrachtete ein Plakat an der Hauswand, das mit wehend roter Fahne zur Wahl der Sozialdemokraten aufrief. Vom Regen war es ein wenig gewellt, aber es hätte porös sein müssen, so aus der Zeit gefallen schien es mir. Die Häftlinge arbeiteten vor den Augen der Frauen, erzählte Karl, die in den Batteriewerken am Fließband die Schrauben prüften und in der Pause ihre mitgebrachte Stulle vor den Hallen aßen. Ein SS-Unterscharführer war für die Überwachung bestellt und wer nicht schnell genug arbeitete, auf den prügelte er ein. Ich stellte mir vor, wie es ihn erregte vor den Frauen im leichten Schweißgeruch ihrer Kittelkleider, ihre Bäuche vom stundenlangen Vorbeugen feucht. Und er spielte seine grenzenlose Macht aus, die dank der Akkumulatoren aus dem Hause Quant bis unter die Oberfläche des Atlantiks reichte. 4 Reichsmark am Tag zahlt das Unternehmen für jeden Häftling an die SS, sagte Karl. Bei gelernten Facharbeitern 6. Und die Akkumulatoren liefert Quant an die Regierung. Wenn einer unter der körperlichen Belastung zusammenbricht, wird er durch einen aus 9 Gamma ersetzt. Herzmuskelentzündung steht dann auf dem Totenschein. Man rechnet mit einem monatlichen Verlust von 80 Mann und nennt es betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Du glaubst nicht, was heute alles als notwendig gilt. Man gewöhnt sich schnell, sagte ich. Wenn du zurückgehst, Hans, ist das Irrsinn. Die Berge sind hier doch auch nicht so hoch, wie sie aussehen. Immer noch besser als auf deiner Seite. In Zürich wird wohl ein Posten am Konsulat neu besetzt, aber ich bin nicht unbedingt Ribbentrops Liebling. Was das angeht, könntest du es dir leichter machen. Geordnete Verhältnisse beruhigen. Du meinst, eine Ehe gibt Halt, vor allem den Menschen um dich herum. Die Leute haben dann weniger Fragen. Ich glaube nicht, dass ich dazu gemacht bin. Ach Hans, du nimmst das zu schwer. Gefühle haben einen Dreivierteltakt und die Stimme von Zara Leander. Das ist weit weniger kompliziert als Grenzkontrollen. Ende August hörten die Luftangriffe auf und die Arbeit am Konsulat wurde wieder aufgenommen. Von Diplomatie verstand Palmer wenig, aber wer fragte noch danach? Die faschistische Partei war aufgelöst. Mussolini saß in einem Hotel in Gran Sasso in Haft und Palmer bildete sich einiges auf seine familiären Kontakte in die Präsidialkanzlei und ins Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ein. Außerdem interessierte er sich für Orden, vor allem für den bulgarischen, auf den er immer noch wartete, und für unsere Sekretärin Fräulein Schnob, weshalb er ständig bei ihr hockte und private Briefe diktierte.
»Mein lieber Detlef«, hörte ich seine Stimme durch die dünne Wand. Wir selbst können trotz der kriegsbedingten Schwierigkeiten nicht klagen. Denn es ist immer noch besser am Schreibtisch als mit einem Bauchschuss vor Stalingrad.
Kurz pausierte das Diktat. Vermutlich beugte Palmer sich über Fräulein Schnob, um einen Tippfehler auf dem Papier zu begutachten.
Meinem Schwager Stiller geht es leider, leider außerordentlich gut, fuhr Palmer fort. Er sitzt mit seinem Lächeln und ohne das Geringste vom Krieg gekostet zu haben, in Fettspeck und Kaffee an den Ufern des Bosporus und sieht über ein Sektglas hin die blaue Flut.
Mit der Zeit entwickle ich eine gewisse Sympathie für diesen Stiller, bemerkte Weber, der mir gegenüber an seinem Schreibtisch saß. Ich nickte und dachte an die Visa, nach denen Palmer mich gefragt hatte. Offensichtlich hatte er noch nicht genug gegen meinen Kollegen in der Hand. Auch wenn sich im Konsulat jeder davor in Acht nahm, den anderen zu vertrauen, schloss es Weber und mich doch zusammen, dass Palmer uns beide auf dem Kieker hatte. »Hatten Sie mal mit Rotmund zu tun?«, fragte ich. »Man kommt ja nicht um ihn herum.« »Natürlich«, murmelte ich und sah zum Fenster. Unten im Garten spielten die Töchter unseres Kollegen Mehring.
»Übrigens«, diktierte Palmer im Nebenzimmer, »erinnere doch bitte einmal deinen Vater daran, dass er sich für meine Beförderung interessieren wollte. Denn seit 3 Jahren habe ich es nicht weiter als bis zum Hauptsturmführer gebracht.«
»Als Kind«, erzählte ich, »hat meine Mutter mir eingeschärft, dass man nicht um kleine Dinge zu Gott betet. Sonst hat er keine Zeit mehr für die wichtigen Anliegen.«
»Und Sie haben es trotzdem getan?«
»Mir kam es damals nicht klein vor, aber es war wohl eigennützig.«
»Wissen Sie, Kesselbach, Ihre Mutter mag recht haben, in gewisser Weise. Trotzdem haben Sie damals sicher nicht all das hier verursacht. Man entscheidet sich doch jeden Tag neu.«
Ich nickte, ohne meinen Blick von den beiden kleinen Mädchen zu wenden. Sie hatten große weiße Schleifen im Haar, wie Magdas Töchter.
Neben uns schlug eine Tür und Schritte eilten über den Flur. Schon stürmte Palmer in unser Büro, sein Gesicht noch geröteter als sonst.
»Kesselbach, Sie fahren morgen nach Berlin. Wir brauchen Weisung.«
»Weisung wozu?«, fragte ich.
»Dieses Konsulat«, sagte Palmer mit gebrochener Stimme, »befindet sich nicht länger auf verbündetem Terrain. Italien hat einen Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichnet.«
Mit der Hand fuhr er sich übers Gesicht und mir schien, als habe er Tränen in den Augen. Dann knallte er seine Hacken zusammen.
»Verstanden, Kesselbach?«,
schrie er. »Jawohl, Herr Konsul.« Wieder krachte die Tür hinter ihm zu. Weber und ich sahen uns schweigend an. Aus dem Garten drang Kinderlachen herauf.
»Mehrings Frau ist auch wieder schwanger«, bemerkte ich.
»Was Sie nicht sagen«, erwiderte Weber. »Und Boffi fällt wohl immer noch aus.«
Man hatte Faulberger aus einer Kleinstadt in der Oblast Smolensk nach Berlin gebracht. Taube erzählte es mir, als ich ihn in der Bendlerstraße traf. Vor 10 Monaten war Taube ins Reichskriegsministerium versetzt worden und wir sahen uns zum ersten Mal seit Beginn des Krieges. Seine Frau war mit den Kindern aufs Land gezogen und er wirkte unsicher, was sonst er mir mitteilen konnte. Früher hatte ich geglaubt, jemand wie er habe die Dinge im Griff, aber er verschob nur noch Menschen an die Front. Und selbst die Ministerialbeamten in der Wilhelmstraße hatten bei unserer Besprechung am Morgen von nichts als Truppenverlegungen Richtung Italien gesprochen. Mehr fiel ihnen nicht mehr ein, und ich fragte mich, wie die Ostfront, die ohnehin kaum der Roten Armee standhielt, nach dem Abzug weiterer Soldaten noch verteidigt werden sollte. Taube konnte ich nicht fragen, er hätte mir ohnehin nichts preisgeben dürfen.
»Faulberger hat Glück gehabt«, sagte er. »Sie haben ihn gerade erst zum Generalmajor befördert. Für einen so schwer verletzten Oberst wäre auf dem Transport sicher kein Platz gewesen.«
»Stein hat es wohl bis zum Oberstleutnant gebracht?« Taube nickte, und wir standen einen Moment schweigend da.
»Ich habe nie verstanden, weshalb an der Ostfront nicht früher der Rückzug beschlossen wurde«, bemerkte ich.
»Verzeih, ich habe ja keine Ahnung vom Militär, und du bist im Generalstab.«
Er zögerte und blickte hinüber zum Kanal. »Die Entscheidungen kommen längst nicht mehr von uns«, sagte er dann. »Die Zeiten sind vorbei, in denen der deutsche Generalstab eine der Säulen war, auf denen unser Kontinent ruhte. Die Reichskanzlei trägt ein anderes Europa. Vielleicht ist Tragen auch das falsche Wort.« Er straffte seine Schultern und lächelte mich an.
»Aber Italien, Hans, Rom von der Wehrmacht eingenommen, binnen 48 Stunden. Das nenne ich Leistung. Und der König ist Hals über Kopf nach Brindisi geflohen. Übrigens, ich bin mir sicher, Nina würde sich über einen Besuch von dir freuen. Ihr Mann kommt auch nicht mehr aus Russland zurück. Du entschuldigst mich, wir haben viel Arbeit.
Im strammen Gang kehrte er zurück zur Pforte des Bändlerblocks. Und ich fühlte mich bedrückt, denn ich war mir sicher, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Am Neulendorfplatz nahm ich die Untergrundbahn Richtung Westen, aber ich erkannte meinen alten Bahnhof kaum wieder. Durchgänge waren zugemauert, Treppen schienen verschwunden und ein Schild wies einen Luftschutzraum aus. Nach zwei Stationen musste ich wieder aussteigen, da ein Bombeneinschlag die Strecke beschädigt hatte. Die zerborstene Decke am Nürnberger Platz war nun notdürftig mit Planen verhängt. Als ich zu Fuß weiterging, kam ich an unserem ehemaligen Wohnhaus vorbei. Über mir wurde die Balkontür aufgestoßen und aus der Beletage des Generals Kesselbach trat eine fremde Dame in einem Wollkleid. Ich wollte ihr etwas zurufen, aber ich ermahnte mich gerade noch rechtzeitig, dass ich mit der Wohnung nur durch meine Erinnerung verbunden war. Wir hatten sie nach Mutters Umzug verkauft und die Dame im Wollkleid legte mit vollem Recht einen Vorleger über die Balkonbrüstung. Sie klopfte ihn aus und etwas Sand rieselte mir ins Gesicht. Mittlerweile ist das Haus zerstört, wie ich gehört habe, in einer der Bombennächte. Ich weiß nicht, was aus dem Wollkleid und der Dame geworden ist oder aus dem Mädchen in Rotkreuzuniform, das mich kurz darauf durch den Flur des Lazaretts führte. Wie ich überhaupt wenig weiß, was aus all den Gesichtern wurde, die einmal so bedenkenlos an mir vorbeizogen.
»Es ist nett, dass Sie ihn besuchen«, sagte die Schwester, ein dürres Mädchen, höchstens 16. »Er hat ja keine Angehörigen mehr. Seine Frau...«
Sie öffnete eine Tür und blieb im Flur zurück. In Berlin hatten sie Faulberger sofort operiert, und sie hatten es gründlich getan. Ich sah die Decke flach unter seinem Becken. Faulberger zog sich an einem Haltegriff hoch und rief:
»Kesselbach!«
Als wäre es kein Name, sondern ein Befehl. Ich trat ans Bett und beglückwünschte ihn zu seiner Genesung.
»Nicht mal den Soldatentod gönnen Sie mir. Nun denn, muss nehmen, was kommt. Bin in 2 Wochen zurück an der Front. Habe noch zu tun.«
Es war offensichtlich nutzlos, etwas dagegen einzuwenden. Ich wusste nicht, ob der Arzt ihm gesagt hatte, dass er keine Beine mehr besaß. Aber vermutlich wäre Faulberger auch dann noch überzeugt gewesen, es besser zu wissen.
»Wir müssen Ordnung schaffen«, erklärte er. »Ohne Ordnung frisst uns das Chaos auf. Sie haben keine Vorstellung. Immer noch Zivilist in so einer Zeit.«
Ich verwies auf meine Tätigkeit im Konsulat.
»Natürlich, Berichte tippen, das hält die Russen sicher zurück. Aber Sie haben schon recht. Die Front ist nicht für jeden was. Es gibt Männer, die machen uns nur Scherereien. Und damit meine ich nicht die mit Plattfuß. Die einen kotzen sich am ersten Tag auf die Hose. Und die anderen fühlen sich ein bisschen zu gut. Wer Freude daran findet, unsauber zu schießen, den schicke ich sofort zurück. Wir wollen kein Leid, wir wollen Gründlichkeit. Auch mit Blick auf unsere Munitionsvorräte.«
Einige Berichte von der Front wirken sehr gründlich.
»Und das missfällt Ihnen?«
»Es bleibt niemand übrig, nicht wahr? Keine Frau, kein Kind?«
»Sie denken in einer idealen Welt, Kesselbach. In der von Kant oder Leibniz oder Jesus Christus meinetwegen. Nur leider gibt es diese Welt nicht. Dabei übersehen Sie das Eigentliche. Das ist der Tod. Darum dreht sich alles. Und nur weil Sie ihn ausblenden, heißt das nicht, dass er für uns nicht da ist. Entweder der Feind oder wir. Ich verrate Ihnen was. Natürlich stinkt eine Grube mit 50 Leichen. Dagegen kann man nichts machen. Sie können es aber unterlassen, einzuatmen. Sie müssen die Logik schon verstehen, wenn Sie Ihre Berichte richtig tippen wollen.«
»Natürlich, Herr General. Ich frage mich nur, seit wann Kinder Kombattanten sind.« Faulberger hustete in ein Taschentuch.
»Wissen Sie, früher bin ich noch in die Kirche gegangen. Nicht so sehr wegen der Nächstenliebe. Ein Tier kann nicht Ihr Nächster sein. Und über kurz oder lang verwandeln wir alle uns in Tiere. Ich bin wegen der Auferstehung gegangen. Das war schon ein Ereignis damals, denken Sie nicht? Christus hat den Tod überwunden. Aber das ist 2000 Jahre her und in der Geschichte ist nichts ewig. Irgendwann kommt immer etwas radikal Neues. Und wir haben die Auferstehung überwunden. Das haben wir geschafft da draußen. Wir ganz allein.«
Da
Das ist etwas Gutes, meinen Sie? Faulberger fiel in ein hustendes Lachen.
Was sind das für Kategorien? Gut, schlecht. Ich frage, wer tot ist und wer noch lebt. Ihr Vater hätte genauso gefragt. Gute Schule. Hat ja selbst den ganzen Dreck gesehen damals in Südwestafrika.
Er war in Peking, korrigierte ich.
Natürlich.
Faulberger lachte wieder.
Davor. Wie auch immer, man muss ja trotzdem weitermachen. Kneifen gilt nicht. Habe es auch meiner Frau gesagt. Sie hat 3 Söhne geboren, über 5 Jahre verteilt und alle 3 in einer Woche gefallen. Ist das gut? Ist das schlecht? Können lange drüber nachgrübeln. Der Krieg macht weiter. Meine Frau nicht. Was soll man tun?
Faulbergers Brust hob und senkte sich schnell. Sein Gesicht unter den grauen Bartstoppeln wirkte noch blasser. Und während mein Blick seine Hüfte hinab über die leer und flach liegende Krankenhausdecke glitt, wartete ich auf ein Geräusch, ohne dass mir klar war, auf welches.
»Wie geht es übrigens Ihrer Mutter?«, fragte er.
Ich berichtete, dass sie zu ihrer Schwester gezogen war. Die beiden Damen strickten fürs Winterhilfswerk, spazierten täglich eine Stunde nach dem Mittagessen und es ging ihnen, abgesehen vom Ischias meiner Mutter und vom grauen Star meiner Tante, gesundheitlich gut. Meine Hand spielte in der Hosentasche und zog einen Groschen hervor.
»Freut mich zu hören. Freut mich zu hören. Meine Empfehlungen bitte auszurichten«, sagte Faulberger,
und ich meinte, das Klirren der Münze in einem Blechnapf zu hören. Der Eingangsbereich von Mackensens Berliner Wohnung war mit römischen Veduten geschmückt. Das Kolosseum, ein Aquädukt von Nero, auch die deutsche Botschaft in der Villa Volkonski meinte ich unter Pinienkronen zu erkennen. »Herr Mackensen ist gerade sehr beschäftigt«, sagte die Haushälterin und verstellte mir den Weg in den Flur. Ich drängte darauf, den Botschafter zu sprechen. Er würde mich sicher sehen wollen, unsere Berliner Jahre verbänden uns. Mackensen war der Einzige, von dem ich mir noch erhoffen konnte, dass er im Auswärtigen Amt ein Wort für mich einlegte. Kurz verschwand die Haushälterin hinter einer der Türen und ließ mich schließlich vor. Auch hier gab man den Widerstand auf. »Herr Botschafter«, sagte ich. Mackensen stand in der Mitte des Raums, als könne er sich nicht entscheiden, in welche Richtung er sich zurückziehen sollte. Auch wenn er selbst es nur bis zum Hauptmann gebracht hatte, sah ich in seiner Haltung die militärische Autorität seines Vaters, des Generalfeldmarschalls. Die beiden Sessel, die bereitgerückt waren, beachtete Mackensen nicht, sondern trat bloß einen Schritt auf mich zu.
»Wir kennen uns von früher«, sagte er wohl in der Hoffnung, eine blasse Erinnerung in seinem Kopf heraufzubeschwören.
»Wie geht es dem Prinzen?«, fragte ich. »Hört er noch so gern Brahms? Sein Requiem wird ja leider nicht mehr so oft gegeben.«
»Kommt alles einmal wieder. Im Moment spielen sie lieber Zar und Zimmermann. Heiter und ein wenig gefällig.«
»Eine deutsche Heiterkeit«, sagte ich, »die fehlt mir in Italien manchmal.«
»Konnten sich da nie zwischen Christkönig und Mussolini entscheiden«, bemerkte Mackensen. »Bedauerlich. Was machen die Katholiken eigentlich, wenn die Wandlung misslingt?«
»Ist das möglich?«, fragte ich.
»Heute ist alles möglich. Und jetzt wird Rom überrannt.«
Die Falte zwischen Mackensens Brauen wurde tiefer, während er sich über seinen Schnurrbart strich.
»Mir kam zu Ohren, dass im Konsulat Zürich die Stelle eines Legationssekretärs frei wird«, brachte ich endlich vor. »Aber das ist doch unter Ihrer Eignung.«
»In diesen entscheidenden Monaten kann ich nicht an Besoldungsgruppen denken, Herr Botschafter. Mein Vater, General Kesselbach, hat noch in Neuve-Chapelle gekämpft. Der Dienst fürs Vaterland war für uns immer
das Vaterland, gewiss. Nirgends ist es so schön wie in der Heimat.«
Mackensen sah mich traurig an. Und ich meinte, in seinem Blick läge das kalte Bedauern über meine Dummheit, so offen zu ihm gesprochen zu haben.
»Herr Kesselbach, meine letzten Tage in Rom liegen hinter mir. Wohin es mich als nächstes treibt, wird man sehen.«
»Sie kehren nicht zurück in die Wilhelmstraße?«
»Man wird sehen.« Mackensen fuhr sich wieder über den Schnurrbart. »Ich habe natürlich Pläne. Eine Reise nach Posen im Oktober. Und danach wird man sehen. Es gibt ja immer Pläne. Aber ein Volk, das noch an Magie glaubt, und anders kann man den italienischen Hostienzauber ja nicht nennen, besitzt womöglich nicht die Ernsthaftigkeit, die es braucht, um an der Seite Deutschlands zu bestehen.«
Er trat vor das hohe Fenster hinter seinem Schreibtisch, blickte auf die Spree, ehe er zur Scheibe gewandt, sagte:
»Es war mir nicht möglich, den Duce im erwünschten Maße von unserer Lösung der Judenfrage zu überzeugen.«
Er nickte vor sich hin.
»Es war mir einfach nicht möglich, verstehen Sie?«
Halb drehte er sich zu mir.
»Wie geht es übrigens, Frau Goebbels? Waren Sie nicht mit ihr bekannt?«
»Oh, Sie haben es ganz hübsch am Bogensee. Sogar ein paar Tiere halten Sie da.«
»Tiere«, sagte Mackensen. »Ein kleiner Zoo, wenn man ehrlich ist. Für die Kinder. Und die Großmutter wohnt jetzt auch bei Ihnen, seit West-Berlin ausgebombt wurde. Nur eine Operation hat der Frau Minister zu schaffen gemacht. Sie haben davon gehört?«
»Eine Operation«, sagte Mackensen ausdruckslos.
»Ihr Gesicht war gelähmt. Das ist natürlich ohnehin unschön, aber bei einer Frau wie ihr, ich meine, für die offiziellen Fotos geht das ganz und gar nicht.«
»Nein, das geht nicht«, stimmte Mackensen mir zu.
»Die Gefallenen muss man im Zweifelsfall zurücklassen«, bemerkte ich. Und er sah mich verständnislos an.
»Entschuldigen Sie, wo hat Ihr Vater noch mal gekämpft?«
»Neuve-Chapelle.«
»Neuve-Chapelle«. Mackensen probierte das Wort, aber er schien schon nicht mehr zu begreifen, was es meinte.
»Nun, grüßen Sie, Frau Goebbels. Ich danke aufrichtig für Ihren Besuch.«
Ich verneigte mich vor ihm und wollte mich entfernen. Er aber reichte mir die Hand. Kraftlos drückte er meine. Das war alles, was er noch für mich tun konnte. Wie ein runzliges Kind saß Mutter an diesem Abend vor mir. So klein war sie mittlerweile geworden. Ihre Angst vor englischem Regen war der Angst vor englischen Bomben gewichen. Und dann wieder brachte sie beides durcheinander. Meine Tante, die in meiner Kindheit nie in Erscheinung getreten war, da sie mit ihrem Mann weit entfernt noch hinter Königsberg eine Farm für Nerze betrieben hatte, wuselte im Nebenzimmer herum, als habe sie über all die Jahre selbst die Gangart dieser Tiere angenommen. Ihr Mann war in einer stillen preußischen Pünktlichkeit wenige Wochen nach meinem Vater verstorben, so dass die beiden Witwen sich nun hatten wiederfinden können. Mutter rief ihre Schwester in alter Gewohnheit Annie. Dabei konnte nichts darüber hinwegtäuschen, dass die richtige Annie, die für mich allen Zeiten enthoben am Bügeltisch unseres Berliner Zimmers stand und mit besorgter Zärtlichkeit auf die Holzschienen meiner Eisenbahn blickte, nicht mehr da war. Sie betreute nun Kinder in einem Heim an der Ostsee und ich fühlte eine zänkische Eifersucht, als Mutter davon erzählte.
»Aber du wirst immer ihr Jean Le Bon bleiben«, versicherte sie mir.
Und ich dachte, ich müsste ihr endlich sagen, dass ich längst kein Jean Le Bon mehr war, eher ein Jean Le Mal, ein schlechter, ein böser Jean, auch wenn diese Kategorien für Faulberger nicht galten. Zumindest war ich einer, der sich mit denen eingelassen hatte, die den Ostseekindern die Eltern und meinem Onkel die Pelzhändler und meinem Vater die Regeln des Kriegs genommen hatten.
»Hat Vater eigentlich mal über General von Trotha gesprochen?«, fragte ich. »Der war wohl auch in Frankreich?«
»In Windhoek.«
»Ja, natürlich, Windhoek«, wiederholte Mutter, und mir schien, dass sie es für eine französische Kleinstadt hielt.
Ob ich einmal wieder in Venedig gewesen sei, wollte sie dann wissen, und ob mir der Sprachunterricht von damals nütze. Doch sie hatte keine Geduld, sich die Gegenwart anzuhören. In einem Karton hatte sie alte Zeichnungen von mir entdeckt und nahm sie zum Anlass, von meiner Kindheit zu sprechen. Von meinem Stoffhund, den sie Walter nannte, von meiner Begeisterung fürs Ringen, womit sie Boxen meinte, und von meiner Fantasie, in der sie eine künstlerische Begabung zu erkennen glaubte.
»Was für Menschen du gemalt hast«, sagte sie kichernd, »mit drei Fingern an der Hand, wie dein Vater.«
»Kinder malen immer Menschen wie ihn«, sagte ich schroff.
Als ich ihr betroffenes Gesicht sah, tat es mir leid. Und trotzdem, ich weiß nicht warum, fuhr ich einfach fort.
»Sie malen Menschen mit drei Fingern und ohne Hals. Manchmal mit einem Bein, manchmal ohne. Und manche Kinder malen Menschen sogar ganz ohne Leib. Es kommt ihnen ja nicht komisch vor. Erst wenn sie solche Menschen tatsächlich vor sich sehen.«
»Aber du hast solche Menschen doch nie gesehen, nicht wahr, Jean Le Bon?«
Mit der linken Hand strich sie über den Rücken ihrer rechten,
als wage sie nicht mehr nach meiner zu greifen.
»Kleider machen Leute«, flüsterte sie, »Kleider machen Leute.«
Als ich Berlin am Montag wieder verließ, feierten die Zeitungen Mussolinis Befreiung durch deutsche Fallschirmjäger. Und am Mittwoch, zurück im Mailänder Konsulat, erfuhr ich, die SS führe nun Razzien am Lago Maggiore durch. Ich wollte nichts davon hören. Je weniger ich hörte, desto besser kam ich durch. Aber natürlich ahnte ich, was mit den Juden geschah, die sie in den Hotels fanden. Ich wusste ja auch, was mit denen passierte, die von Schweizer Grenzwächtern aufgegriffen und zurückgeschickt wurden. Sie wurden der SS geradewegs in die Arme geworfen. Jeder wusste das, aber das war nicht der Punkt, der bei uns einige Tage später für Aufregung sorgte. Zu Palmers Verdruss berichteten die Schweizer Zeitungen empört über im See treibende Leichen. Unser Generalkonsul war alles in allem mit dem Vorgehen an der Grenze zufrieden, aber schlechte Presse konnte er nicht gebrauchen. Ihm war auch zu Ohren gekommen, dass jemand im Konsulat Zweifel am Sinn der Razzien für die Kriegsführung geäußert hatte. Und so hielt er uns vor versammelter Mannschaft eine Standpauke.
»Diese Aktionen sind sogar der Sinn der Kriegsführung«, verkündete er und reckte sich. »Wenn wir den Volksfeind nicht restlos ausmerzen, wird er uns in den Rücken fallen. Das Gefährliche«, erklärte Palmer, während Fräulein Schnob die Fensterläden des Besprechungsraums öffnete, »das Brandgefährliche wäre, wenn die Menschen plötzlich Mitgefühl mit diesen Gestalten empfänden. Wenn man in Lugano und Lausanne nichts mehr gegen den Zustrom hätte und immer mehr von diesen jüdischen Schmarotzern akzeptierte. Und was Italien angeht, den Norden hat die Wehrmacht zwar im Griff, aber die Bevölkerung kooperiert leider nicht überall so, wie es wünschenswert wäre. Herr Mackensen hat zu wenig im Sinne des Reichs erwirkt. Und wie sich Herr Weizsäcker beim Vatikan macht, das weiß im Moment nur der Heilige Geist. Der Papst lässt die Juden am Ende noch wie Ratten in seine Kirchen laufen. Meine Herren, die Verantwortung liegt also einstweilen bei uns. Darum frage ich Sie, wann haben Menschen Mitleid?«
Palmer sah in die Runde, das Sonnenlicht lag wie ein Kranz um sein kurzes, blondes Haar. Weber floss etwas Schweiß die Schläfe hinab und seine Hand tanzte leicht auf der Lehne.
»Wenn es Sie nichts kostet«, verkündete Palmer. »Warum sollte der Schuster in Halwil dafür bezahlen, dass drei Sozialdemokraten, die obendrein eigentlich Kommunisten sind, über die Grenze kommen? Und was hat der Postbeamte in Biel mit dem Dissidenten Schriftsteller und seinen Kindern zu tun, die in Basel eine ganze Hoteletage bewohnen? Weshalb soll die Wäscherin in Art Goldau, die ohnehin nicht über die Runden kommt, jetzt noch nachts fremde Wäsche über das Blech schrubben, damit sie mit ihren Abgaben ein paar jüdische Mädchen füttert, während ihre eigenen Kinder weiter darben? Das sind legitime Fragen«, sagte Palmer. »Und darum nehmen die Schweizer Behörden den Schuster, den Postbeamten und die Wäscherin in Haftung. Dann ist es mit dem Mitgefühl schnell vorbei. Dennoch soll es Juden geben, die von Italien aus in die Schweiz gelangen und dort untertauchen. Ohne Hilfe ist das ganz unmöglich. Meine Herren, der Zuständigkeitsbereich dieses Konsulats reicht bis Garzeno und Porto Ceresio. Und mit der laxen Haltung, die hier in den letzten Jahren geherrscht hat, kommen Sie bei mir nicht durch!«
Die Sonne war so weit gewandert, dass sie mir direkt ins Gesicht schien. Ich starrte in die Helligkeit, bis alles zu schmelzen begann. Sogar Palmers Stimme zerging im Licht. Alles war fern. Ein Sommer im Jahr 27. Ein Sommer im Jahr 24. Der Geruch brackigen Wassers, klammen Badestoffs.
»Kesselbach, träumen Sie? Morgen sind Sie in Barmeno und sprechen mit dem Kommandeur.«
Cédric Cavator mit der 12. Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge können Sie bei uns im Internet hören unter ndr.de/kultur, in unserer NDR Kultur App und auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Der Einsturz der Dresdner Carola-Brücke im September war ein Warnsignal. Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist teilweise marode. Heute und morgen beraten die Verkehrsminister der Länder in Duisburg, wie die Sanierung von Straßen, Brücken und Tunnel finanziert werden kann. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Volko Damm.
Im Gespräch ist ein Sondervermögen in Milliardenhöhe. Dafür hatte sich Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP ausgesprochen. Die Länder unterstützen den Vorschlag und fordern jetzt Taten. So kritisierte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Meyer von der SPD im Vorfeld, Wissing habe für seine eigene Idee noch keinen Plan vorgelegt. Das werde der Dringlichkeit nicht gerecht. Ein Beispiel sind Autobahnbrücken. Nach Informationen des NDR entsprechen von gut 3.100 solcher Brücken im Norden rund 16% nicht mehr den heutigen Anforderungen. Auch die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken hat den Zustand von Autobahnbrücken analysiert. Danach liegen von Deutschlands 100 am